D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt am Dienstagabend. Ich begrüße euch recht herzlich zu Eine Stunde Film. Heute Abend eine Sendung mit einem Oscar-Gewinner, der überhaupt keinen Oscar gewonnen hat. Meiner Ansicht nach aber gerne einen Oscar hätte gewinnen können, nämlich Bryan Cranston, dessen neuester Film Trumbo startet am Donnerstag. Da gucken wir auf jeden Fall rein. Großartiger Film nach einer wahren Geschichte über einen Drehbuchautor in Hollywood in den 40er Jahren und Bryan Cranston darin so wahnsinnig gut, dass er den Oscar in wahrscheinlich jedem anderen Jahr gewonnen hätte, wenn dieses Jahr nicht einfach Leonardo DiCaprio dran gewesen wäre. Also in diesen Film Trumbo gucken wir heute Abend rein. Dann haben wir zwei zauberhafte Gäste heute Abend, auf die ich mich sehr freue, nämlich Josephine Preuß und Frederik Lau. Die gehen wir besuchen heute Abend gemeinsam, treffen uns mit den beiden. Dann schauen wir in einen neuen Film von Sacha Baron Cohen, auch ab Donnerstag neu im Kino. Sacha Baron Cohen kennt ihr als Ali G oder als Borat. Jetzt mal wieder ein Spielfilm, also nicht irgendwie so eine Fake-Doku, die er gemacht hat, sondern ein Spielfilm, der ziemlich absurd ist. Und ich möchte euch heute Abend einen ganz besonderen Fernsehtipp ans Herz legen. Da habe ich was gefunden, was jetzt diese Woche im Fernsehen läuft. Ein Film von Wim Wenders, über den ich euch heute Abend noch etwas erzählen werde, versprochen, was ihr unter Garantie noch nicht über Bruno Ganz und Dennis Hopper gewusst habt, denn die beiden spielen die Hauptrollen in diesem Film. Das alles in einer Stunde Film. Heute Abend, schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei und los geht's.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es ist witzig, ja? Es ist lebhaft und romantisch. Wer hat's geschrieben?
Sie, alter Knabe. Sie heften Ihren Namen auf meine Arbeit, schicken es an Ihr Studio und wir sind im Geschäft. Verkaufen wir doch dieses kleine Schmuckstück und teilen die Einnahmen. 50-50.
Was für ein Beweggrund könnte ein bis dahin extrem erfolgreicher Hollywood-Drehbuchautor haben, seine Arbeit, sein Herzblut einem Kollegen vorzulegen und zu sagen, schreib du deinen Namen drunter, schick das an dein Studio und wir teilen 50-50, obwohl dieser Kollege nichts weiter für dieses Drehbuch getan hat. Der Grund könnte sein, und genauso ist es hier im Film, dass man selber offiziell nicht mehr arbeiten darf. In den 40er Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Dalton Trumbo genau dieses Problem. Er ist nämlich bekennender Kommunist. Das gilt damals zwar nicht als unter Strafe stehend, aber als absolut verwerflich, als etwas, was in Hollywood damals in den 40er Jahren ein Arbeitsverbot nach sich gezogen hat. Mächtige Antikommunisten wie zum Beispiel Walt Disney oder auch die damals extrem mächtigen Schauspieler John Wayne und Ronald Reagan, ja, genau der, der später mal US-Präsident geworden ist, die hatten damals das Sagen, die hatten damals die Gewerkschaften fest in ihrer Hand und Kommunist zu sein galt als absolut anti-amerikanisches Verhalten, was in Hollywood nicht toleriert worden ist. Jeder, der sich diesem anti-amerikanischen Verhalten oder der sich dieses anti-amerikanische Verhalten vorzuwerfen hatte in Augen derer, die die Regeln damals aufgestellt haben, kam auf eine sogenannte Blacklist und wurde einfach von den Studios nicht mehr beschäftigt. Dalton Trumbo hätte also unter seinem eigenen Namen keine Drehbücher mehr verkaufen können. Deswegen ist er hingegangen und hat Kollegen seine Bücher gegeben, Leute, die nicht auf dieser Blacklist standen, oder hat teilweise sogar sich Fantasienamen ausgedacht, unter denen er seine Drehbücher veröffentlicht hat. Und ist dann sogar als eigentlich Autor von wirklich Blockbustern sogar zu kleinen Studios gegangen in Hollywood und hat denen diese Idee ebenfalls verkauft.
Mr. King, ich bin Drehbuchautor. Wenn ich keine Scheiße schreiben könnte, würde ich verhungern.
Trumbo, wir können sie uns nicht leisten.
Was haben Sie bezahlt für das da? Die Goldräuber von Tombstone.
$1,200.
Dann schreibe ich Ihnen einen Film für 1,200.
Und Sie wollen nicht, dass Ihr Name draufsteht?
Nein, Sie wollen nicht, dass mein Name draufsteht.
Der Weltklasse-Drehbuchautor Dalton Trumbo muss sich weit unter Wert verkaufen, um einfach weiter Kohle zu verdienen, seine Familie über Wasser halten zu können und muss parallel natürlich tierisch aufpassen, dass dieses ganze Spiel, das er da spielt, auf keinen Fall rauskommt. Ihm permanent auf den Fersen damals in den 40ern ist die Kolumnistin Hedda Hopper. großartig böse gespielt von Helen Mirren hier im Film. Eine Frau, die riesen Einfluss hatte damals mit ihrer Kolumne in Hollywood und die nur drauf gewartet hat, Dalton Trumbo irgendwie ans Messer liefern zu können. Und komischerweise immer da, wo Trumbo auftaucht, ist Hedda Hopper nicht weit.
Kommen Sie, reiben Sie es mir unter die Nase, flüstern Sie mir einen Film zu, den Sie heimlich geschrieben haben. Vielleicht habe ich ja davon gehört.
Vielleicht haben Sie das.
Ein irrsinniges Versteckspiel im Hollywood der 40er Jahre und alles überhaupt eben keine ausgedachte, sondern eine komplett wahre Geschichte. Bryan Cranston spielt Dalton Trumbo, diesen Drehbuchautor, der wahrscheinlich in jedem anderen Jahr außer in diesem auch den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hätte, weil Bryan Cranston, den ihr als Walter White aus Breaking Bad natürlich in erster Linie kennt, weil er diesem Dalton Trumbo sämtliche Facetten verleiht im Film, die dieser Mann damals hatte. Einerseits ein absoluter Kämpfer, der es nicht eingesehen hat, seinem Kommunismus abzuschwören, für den er einfach gestanden hat und das auch nicht aufgeben wollte, der andererseits aber natürlich auch geplagt gewesen ist von Zweifeln und von Ängsten, der damals sogar, weil er sich geweigert hat, vor einem Ausschuss Auskunft darüber zu erteilen, ob er jetzt Kommunist ist oder nicht, der für diese Verweigerung vor den Kongress zu treten damals sogar ins Gefängnis gegangen ist für einige Zeit. Also ja, fast so eine Art Hollywood-Märtyrer. Bryan Cranston großartigst in dieser Rolle. Das Ganze wird dann noch richtig prekär in einer Phase, in der Trumbo unter Fake-Namen Drehbücher schreibt und eines dieser Drehbücher tatsächlich einen Oscar gewinnt. Also ein Oscar an ein Drehbuchautor geht, den es überhaupt nicht gibt. Da spitzt sich die ganze Sache dann extrem zu und da wird es dann für ihn wirklich ganz, ganz eng. Geht in diesen Film, ab Donnerstag ist er im Kino, heißt ganz einfach Trumbo, so wie der Autor. Ist wirklich eine absolut beeindruckende Lehrstunde über das überhaupt nicht glanzvolle Hollywood, sondern über die Schattenseiten von Hollywood, darüber, wie damals in dieser Zeit, in den Anfangsjahren des Kalten Krieges, wie damals Intrigen und Machtspielchen die Regeln in Hollywood aufgestellt haben. Ich habe einige Zeit im Kino mit offenem Mund vor der Leinwand gesessen und war schwerst beeindruckt, sowohl von den schauspielerischen Leistungen im Film, als auch wirklich von dieser einzigartigen Geschichte.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Film unterwegs heute Abend im Auftrag des Disney-Films Zoomania mit zwei der Stimmen aus dem Film. Josephine Preuß und Friedrich Lau sind da. Guten Abend euch beiden.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die Leute, die es im Radio hören, können es nicht sehen. Ich dagegen schon. Das mit euch beiden scheint eine ziemlich lustige Angelegenheit zu sein. Fing das mit Türkisch für Anfänger an oder gibt es da schon eine länger zurückgehende Timeline? Weil ich habe mal eure Biografien verglichen. Das ist ja wirklich erschreckend.
Warum? Weil wir schon so lange was machen?
Ja, und auch, was es da so an Parallelen gibt. Ne? Also du kommst aus Zedenik ursprünglich. Kennst du das Kurt-Mühlenhaupt-Museum in Zedenik?
Nein, aber ich bin da auch wirklich nur geboren.
Das ist da die Sensation.
Ja, aber ich bin wirklich in Zedenik, ich bin da nicht aufgewachsen. Das war nur, meine Mutter war, als sie mit mir schwanger war, bei meinen Großeltern. Die wohnten in Himmelfort, in der Nähe von Fürstenberg. Und Zedenik war einfach das nächste Krankenhaus. Und sie hat Wehen bekommen, viel zu früh. Und oh mein Gott, keine Hausgeburt. Geburt, schnell nach Zedenik. Ich bin da wirklich nur geboren, nicht aufgewachsen. Aufgewachsen bin ich in Potsdam.
Im Gegensatz zu Freddy, der Steglitzer ist, hier
in
Berlin.
Ich bin geboren, Benjamin Franklin. Genau, ja, ich bin, ja, nach Lichterfelde bin ich, aber es gehört noch zu Steglitz, anders ging es nicht. Ich habe auch gesagt, ganz wichtig war, wenn meine Tochter ist in West-Berlin geboren, ich bin besser West-Berliner, ich habe gesagt, nee, ich sage, Charité geht nicht, muss auf jeden Fall Virchow sein.
Na, und durch diese gemeinsame, schon lange Berlin-Zeit, fing das bei euch dann wirklich erst mit Türkisch für Anfänger an oder gab es da vorher auch schon?
Aber so Türkisch war unsere erste Zusammenarbeit, aber wir kennen uns schon länger, weil wir hatten früher als Kind die gleiche Schauspielagentur, ja, als wir wirklich angefangen haben.
Genau, wir kennen uns quasi, also von sehen bestimmt seitdem
mit 20 seit 20 Jahren.
Ja, okay, ja, ich bin da, sagen wir 16.
Sagen wir 16, gut, ich runde immer so gerne auf, es klingt besser. Aber Türkisch für Anfänger war die erste Zusammenarbeit und natürlich auch wie fast aufs Auge gepasst, ne, der nervige Ex-Freund, der nach dem Flugzeugabsturz schnell mal selbst nach Thailand rüberkommt und sich erkundigt, ob alles gut ist. Da kam dann natürlich die Liebesgeschichte mit Cem dazwischen. Sehr lustig, was du da abgeliefert hast bei Türkisch. Es war eine der lustigsten Szenen mit diesem fast erwürgt werden und ich muss meine Tabletten nehmen. Super.
Trotz eures jugendlichen Aussehens guckt ihr schon auf eine ganz ordentliche Karriere beide zurück. Josephine, ich darf dir noch nachträglich gratulieren, oder? Also gerade erst vor 2 Wochen Geburtstag gehabt. Mhm. Du bist 30 geworden. Yeah. Wie war das denn so?
Ach du, ich habe gearbeitet. Ich habe von dem Tag nicht viel mitbekommen, aber mir hat das Filmteam einen ganz tollen Tag beschert. Auch das Hotel, wo wir waren. Ich habe dann abends mit meiner Maskenbildnerin im Kaminzimmer mit einem Shampoo angestoßen. Aber hey, es ist nur eine Zahl. Ich fühle mich jetzt nicht älter.
30 Flaschen.
30 Flaschen. Und werde aber auf definitiv noch nachfeiern, aber warte dann, glaube ich, eher, bis es draußen ein bisschen wärmer ist, dass man eine schöne große Party machen kann. So, vielleicht sogar eine Motto-Party. Mal gucken.
Ich glaube, das ist auch einfacher, für eine Frau 30 zu werden, wenn man parallel immer noch so aussieht, dass man den Ausweis vorzeigen muss.
Ja, nicht nur bei der Kinokasse.
Passiert wirklich?
Ja, aber ganz ehrlich, ich bin da auch so ein kleiner Moralapostel, weil ich teilweise ja auch jungen Menschen auf der Straße begegne und die sich so anziehen und so fertig machen, dass du schon gar nicht mehr das eigentliche Alter raussiehst. Und ich habe immer gesagt, bitte, fragt lieber nach dem Ausweis, anstatt dass irgendwelche bösen Kioskbesitzer nur um den Einnahmen willen irgendwelchen Minderjährigen hartes Zeug verkaufen. Also mittlerweile sehe ich es auch eher als Kompliment. Genervt hat es mich eher, als ich 18, 19, 20 war und man sich so tierisch erwachsen vorkommt. Dann ist es eine Beleidigung. Jetzt denke ich mir, mit 30 nach dem Ausweis gefragt zu werden, das heißt, sie glauben mir nicht, dass ich volljährig bin, ist doch ein totales Kompliment.
Ich weiß nur noch, wo ich 16 wurde. Jetzt mittlerweile sehe ich ja älter aus als 26.
Minimal.
Minimal. Da weiß ich noch ganz genau, da wollte ich einen Film ab 16 gucken. Da habe ich mir Moulin Rouge ausgeguckt, weil es der einzige Film, der ab 16 war. Oder war es 12 oder ab 16? Ich glaube 12 sogar. Und dann habe ich mir diesen Film geguckt, der eine Katastrophe war. Ich dachte mir, mittlerweile ist es bestimmt ein schöner Film, aber ich wollte halt irgendwie sehen, ein bisschen Splatter, irgendwie Blut, irgendwie halt das, was man, ich glaube mit 12, ne? 12. Ja. Das, was man so ab 12 dann sehen will. Und dann habe ich mir ein schönes Musical Moulin Rouge gegeben. Super, werde ich nie vergessen.
Wir reden über eure neueste Arbeit, Zoomania, den Film von Disney, wo ihr beide 2 Synchronrollen übernommen habt. Wir haben eben schon angefangen, über eure quasi gemeinsame regionale Herkunft zu sprechen, die zumindest in einem gewissen Rahmen schon Ossis. Eine gemeinsame ist. Ne?
West-Berliner.
So?
Steglitz, ne?
Berlin-Brandenburg.
Ja, Berlin-Brandenburg,
das war unser Stichwort.
Für die regionale. Aber wir teilen uns noch keinen Flughafen.
Nein, immer noch nicht. Es sei denn, wir strahlen dieses Interview vielleicht 2023 aus, dann stehen die Chancen gleich ein bisschen besser. Nächste große Gemeinsamkeit ist, dass ihr beide nicht nur Kino gemacht habt, sondern auch ganz viel Fernsehen, und zwar sowohl Fernsehfilme als auch Fernsehserien, also ihr beide wirklich das gesamte Branchenportfolio kennt. Wenn ihr jetzt mal so auf das zurückguckt, was ihr da so gemacht habt, was sind die Vorteile, die ein Kinofilm hat gegenüber einer Fernsehproduktion? Was sind die Vorteile, die eine Fernsehproduktion gegenüber einem Kinofilm hat?
Also ich liebe Kino, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, wer sieht sich nicht gerne auf einer großen Leinwand? Aber ich finde gerade bestimmte Sachen, ich finde im deutschen Fernsehen haben wir einen großen Sprung gemacht, was diese ganzen Mehrteiler, Miniserien-Sektionen angeht, historisch. Das erzählt sich natürlich am besten, indem man es 3 Tage hintereinander...
Ja, da guckt es auch jemand.
Da guckt es auch, ja, dann wären es richtige Blockbuster auch. Und es gibt halt einfach Filme, die machen im Fernsehen, finde ich, mehr Sinn, weil du auch durch die Thematik, die sie haben, mehr Menschen erreichen.
Aber es ging mir jetzt auch gar nicht darum, mich auf einer großen Leinwand zu
Na, dazu hören.
Nein, das ist einfach, ich finde, Kino ist immer so ein anderes Erlebnis. Man ist irgendwie, macht einen Kinofilm, dann kommt man hin, dann geht man zur Premiere und dann ist es, also der kommt dann irgendwann auf DVD raus natürlich, aber ich finde es auch, es ist ein anderes Feeling, wenn man einen Kinofilm macht. Ich finde immer, das Problem ist, dass Fernsehen immer teilweise immer so lapidar ist. Denke ich mir. Aber es gibt auch tolle Fernsehfilme, hast du vollkommen recht. Und meistens gibt es ja auch irgendwie, natürlich auch, du reichst mehr Zuschauer. Aber mir sind Zuschauer ja auch immer nicht so das Wichtigste. Das war nicht böse gemeint an euch Zuschauer, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Nein, das passt ganz hundertprozentig, weil das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da hattest du gerade den Deutschen Filmpreis in der Hand für Victoria. Das passt ja genau dahin. Das ist ein Film gewesen, der erstmal auch jetzt nicht die allermeisten Til Schweiger, Matthias Schweighöfer Kinofilm irgendwie Zuschauer hatte, aber der kam dann so aus der zweiten Reihe nochmal hochgeschossen. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Was hat der Film für dich nochmal so für Nachhall gehabt? Ihr habt ja insgesamt irgendwie 6 Filmpreise mitgenommen aus 7 Kategorien.
Ja, ein Riesennachhall. Also irgendwie, wir wurden in Taiwan gezeigt, wenn das nichts heißt. Ne?
Hast du dich da auch selbst synchronisiert?
Wie, natürlich.
Ja, natürlich, hallo.
Nee, ich glaube schon für uns alle. Ich glaube, das ist ein großer Film für uns alle gewesen. Und das Schöne ist halt auch im Kino, dass man halt den irgendwie auch der Welt zeigen kann, ne? Das nochmal auf ihrem Kino ansprechen zu kommen.
Ja.
Ja, das ist ein Film, der wurde fürs Kino gemacht. Auch mit diesem neuen experimentalen Alles in einer Einstellung. Das ist was ganz Mutiges. Es ist frisch, es ist jung.
Kino kannst du halt nicht rausgehen. Ja. Ich finde immer, das Kino ist, du bist halt gefangen in einem Raum und du musst dir das halt irgendwie jetzt geben und du hast keine Ablenkung. Ja. Das ist halt irgendwie, ich kenne mich ja selber, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke oder wenn ich so eine DVD irgendwie zu Hause irgendwie genieße, dann auf einmal kommt Messen, dann bist du kurz weg und das macht halt irgendwie auch Filme kaputt, finde ich.
Aber ich bin auch schon zum Beispiel bei Kinofilmen, die ich überhaupt nicht kapiert habe, die ich nicht toll fand, ich bin dann auch teilweise rausgegangen.
Ich bin ja so schlecht im Rausgehen. Ich sehe auch bei mir beim Büchern, beim Lesen. Meine Frau sagt auch mal, denn bei Seite 300, das Buch ist beschissen, bitte leg es weg. Ich kann nicht aufhören. Ich muss das dann durchlesen.
Ist gut.
Ja, aber ich ist auch teilweise jetzt auch nicht mit viel Glück verbunden.
Ich habe bei Victoria, habe ich damals gesagt, lieber im Kino, wenn es gar nicht anders geht, lieber in die Hose pinkeln als rausgehen. Weil es geht halt einfach nicht. Ihr habt beide schon so Sachen gemacht, die ganz besonders, ganz speziell waren. Ich habe immer gesagt, wenn ich Josephine Preuß mal in Ruhe treffe zum Gespräch, dann muss ich ihr nochmal sagen, wie völlig fassungslos ich damals vor Stühle im Schnee gesessen habe. Das war ein Kurzfilm nur, aber ich konnte den beim ersten Mal nicht am Stück durchgucken. Mhm. Ich musste den echt unterbrechen. Mhm. Ich erkläre es nur kurz für die, die es nicht gesehen haben, weil es ein Kurzfilm war. Du spielst ein sehr junges Mädchen, das in einer ganz schrecklichen Entführungs-Vergewaltigungssituation steckt. Ein Mädchen, das dann so Fantasien entwickelt, so Traumbilder entwickelt, um irgendwie aus dieser Qual rauszukommen. Ganz, ganz harter Film. Und ich wollte dich immer fragen, was hat dich bewogen, damals so einen Film zu machen? Du zeigst unheimlich viel von dir und das meine ich gar nicht nur körperlich, sondern also das ist ja ein komplettes Seele von innen nach außen krempeln gewesen.
Mich hat immer die Psychologie dahinter interessiert. Wir haben genug Beispiele in Fällen, wo es wirklich passiert ist. Dieser Fall war angelegt an den Fall von Stefanie in Dresden, die tagelang gefangen gehalten wurde und freikam, indem sie einen Zettel auf die Straße hat fallen lassen, als sie mal mit ihrem Peiniger unterwegs war. Und wir sind über den Weißen Ring, auch über die Familie, auf den Anwalt zu Stefanie zugegangen und waren involviert. Und mich hat immer wirklich die Psychologie dahinter, wie schafft es so ein starkes, kleines Mädchen, gerade durch diese umgekehrte Psychologie, ich mache jetzt den Täter zum Opfer, ich zeige dir, das kannst du nicht mit mir machen. Das hat mich bewogen. Das Drehbuch war toll geschrieben. Dann hat mein allerbester Freund P.V. Horace den Film gemacht, nicht nur geschrieben, sondern auch Regie geführt. Mir war klar, dass man diesen Film jetzt nicht angezogen spielen kann, gerade auch die Szenen, in der es ja wirklich um die Vergewaltigung an sich ging, obwohl wir nicht draufhalten. Trotzdem entwickelt das böse Bilder im Kopf. Wir hatten auch teilweise bei Kurzfilmfestivals ist die Hälfte des Publikums rausgegangen. Das ist das Beste, weil egal welche Reaktion es hervorruft, es bewegt. Und das kann, wenn du das mit dem Film erreichen kannst, ist alles wunderbar. Und mein größtes Geschenk war, dass Stefanie sich danach auch bei mir gemeldet hat. Mhm. Mir sind die Tränen geflossen, weil für sie war der Film. Und die sich einfach nur überschwänglich bedankt hat, dass wir so respektvoll mit ihrer Geschichte umgegangen sind. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja, das war, es gibt solche Fälle, leider Gottes.
Wir könnten Stunden weiterreden. Wir machen das dann beim nächsten und übernächsten Mal auf jeden Fall. Könnten auch noch mal mit Freddy reden über Oskar Röhlers Tod den Hippies. Großartige Rolle, die du da gespielt hast. Ja, der schwule Neonazi, der war ganz weit vorne. Für heute danke ich euch sehr herzlich, Josephine Preuß und Freddy Lau.
Danke dir.
Zu Gast bei uns.
Danke.
Zoomania ist im Kino. Ganz schöner Film. Achtet auf den Bieber in der Pressekonferenz. Und natürlich auf Judy Hopps und auf Jax, das zugekiffte Jack. Und auf ganz bald.
Bis ganz bald.
Danke dir.
Das, was ihr hier hört, ist eine Stunde Film. Kurzer Blick auf die Uhr. Ja, auf die Minute pünktlich.
Die Radio Wissen.
Film News.
Charlie Sheen Comeback. Bekannt geworden durch Platoon und Hot Shots, reich geworden durch Two and a Half Men, abgestürzt durch zahllose Drogen- und Sex-Eskapaden, zuletzt dann das HIV-Outing. Nachdem es für Charlie Sheen zuletzt eigentlich nur noch abwärts ging, jetzt das hier. Sheen feiert offenbar ein Kino-Comeback. An der Seite von Whoopi Goldberg, haben die Kollegen von Variety herausgefunden. In einem Action-Drama 9-11 sollen sie 2 von 5 Menschen spielen, die bei den Anschlägen am 11. September gemeinsam in einem Fahrstuhl des World Trade Centers festgesessen haben. Über den Drehstart ist noch nichts Genaues bekannt, es soll aber in absehbarer Zeit losgehen. Für Sheen soll es nur ein Comeback-Auftakt werden, es gäbe angeblich weitere Film- und auch Serienprojekte. Zombie-Action in der Ego-Perspektive. Was wir alle schon lange aus der Spieleindustrie kennen, wird jetzt offenbar auch für die Filmindustrie immer interessanter. Action in der Ich-Perspektive, bei der man den Film durch die Augen des Protagonisten erlebt. Zu sehen jetzt in einem ersten Trailer zum Zombie-Film Dead Rush, der auf dem Canadian Film Festival Premiere feiern soll. Eine Zombie-Apokalypse, gefilmt aus den Augen einzelner Überlebender. Und es ist nicht der einzige Film dieser Art. Schon im August kommt der Action-Shooter Hardcore in die Kinos mit Tim Roth und Sharlto Copley. Auch dieser Action-Film wurde in der Ego-Perspektive gedreht. Wir behalten das mal vorsichtig im Auge. D-Radio-Wissen mit Stimmauftritt in Sexfilmen. Sexarbeiterin heißt eine Doku, die aktuell in deutschen Programmkinos zu sehen ist. Darin begleitet Regisseur Sobus Wobotnik die Sexarbeiterin Lena Morgenroth in ihrem Alltag. Passend zum Weltfrauentag dazu folgendes Zitat von den Kollegen der Spex. Alice Schwarzer tritt für die Abschaffung der Prostitution ein. Sexarbeit sei nie freiwillig, sondern eine moderne Form der Sklaverei, sagt sie. Lena Morgenroth beweist das Gegenteil. Zitat Ende. Was hat D-Radio Wissen damit zu tun? Lena Morgenroth war Interviewgast in unserer bezaubernden kleinen Sendung Eine Stunde Liebe. Und auch dieses Interview, übrigens geführt von Inga Hinnenkamp, also der Frau mit dieser Stimme hier, ist Bestandteil dieses Films. Der Film heißt Sexarbeiterin und läuft aktuell in ausgewählten Programmkinos.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr kennt den Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ich frage mich das durchaus auch häufiger mal bei Filmen, die ich sehe. Und bin dann hinterher nicht ganz sicher, ist das noch irgendeine Form von Kunst oder ist das wirklich einfach nur noch Schrott? Beispiel, aktuell diese Woche, Donnerstag, neu im Kino, Der Spion und sein Bruder. Das ist der neueste Film von und mit Sacha Baron Cohen. Den kennt ihr als Typen, der gerne mal in so Mockumentaries Leute verarscht. Der war schon Borat, er war Bruno, er war der Diktator und er war ganz zu Anfang Ali G. Damit ging alles los. Jetzt hat er mal wieder einen Spielfilm gemacht, also nichts irgendwie in Verkleidung draußen rumlaufen und Leute verarschen, sondern wirklich eine Rolle spielen. Aber selbst da, ehrlich, ich bin nicht 100%ig sicher, ob die Welt sowas braucht oder nicht, wenngleich der Mann schon auch eine ordentlich große Fanbase hat. Er spielt in diesem Film einen ziemlich runtergekommenen britischen Assi, Nobby heißt er, der in so einer kleinen, miefigen, piefigen britischen Vorstadt lebt, zusammen mit seiner Frau und den 11 Kindern. Diese 11 Kinder werden auch gerne schon mal rausgeschickt aus dem gemeinsamen Wohnzimmer, wenn Nobby und seine Frau gerne an Kind Nummer 12 basteln wollen.
Ich hab mein Höschen verloren.
Sicher, dass dein Arsch es nicht wieder gefressen hat?
Nein, du dämlicher Trottel. Ich hab gar keins angezogen. Oh, guck mal. Ich bin genau wie Sharon Stallone in Basic Instincts.
Das ist dann so eine Szene, bei der man im Kino sitzt und sich denkt, habe ich das jetzt wirklich gerade gesehen oder ist da irgendwas in meinem Hirn passiert, was da besser nicht hätte passieren sollen? Denn, und diese Information habe ich euch absichtlich vor diesem Filmausschnitt vorenthalten, die Frau von Nobby, also von Sacha Baron Cohen im Film, wird gespielt von Rebel Wilson, die ihr möglicherweise aus Brautalarm kennt oder aus den beiden Pitch Perfect Filmen. Und ja, bei Rebel Wilson, da sag ich mal, ist also Körperhöhe auch gleich Körperbreite, so ungefähr. Und das ist was, was sie in diesem Film vollständig ausschlachten. Ich hab da gesessen und gedacht, ist das lustig immer noch, wenn so dicke Leute irgendwie Torten ins Gesicht kriegen, aber andererseits hat natürlich Rebel Wilson auch, denke ich mal, relativ bereitwillig dieser Rolle zugestimmt und gesagt, okay, ich mach das und ich entblöde mich hier wirklich bis zum Get-No. Die beiden, also Sacha Baron Cohen und Rebel Wilson, als totales britisches Assi-Vorstadtpärchen mit 11 Kindern, deren Leben völlig durcheinander geworfen wird, als Nobbys Bruder auftaucht. Nachdem hat Nobby sein ganzes Leben lang schon gesucht. Er und sein Bruder sind kurz nach der Geburt voneinander getrennt worden. Nur ist aus Nobbys Bruder was ganz anderes geworden, nämlich britischer Geheimagent beim MI6, der jetzt aktuell von der halben Welt gejagt wird wegen irgendeines Geheimnisverrats. Wir haben also auf der einen Seite den MI6 Agenten, hier gespielt von Mark Strong, und auf der anderen Seite diesen Vorstadt-Assi Nobby, gespielt von Sacha Baron Cohen. Der Agentenbruder sucht Schutz bei seinem Assi-Bruder und die beiden müssen zusammen flüchten und das natürlich gejagt von zig schießwütigen Verfolgern führt dann beispielsweise zu solchen Szenen.
Steig ein! Du musst fahren! Fahr einfach los! Das ist gefährlich!
Keine Angst, der Wagen ist kugelsicher.
Ihr könnt uns gar nichts!
Nein!
Wir haben kugelsichere Scheiben!
Fenster hoch!
Das ist dann so eine Form von Humor, wo ich zugebe, mich mitunter schwer zu tun. Also ist, man ist dann so selbst auch so ein bisschen, man schämt sich so ein bisschen für sich selbst, weil ich habe da im Kino gesessen und an so ein paar Stellen dann auch wirklich laut lachen müssen, weil es so bescheuert und so bizarr ist in dem Moment, was man da sieht, dass man halt, dass man so einen Lachreflex kriegt und an anderen Stellen dann aber wirklich da sitzt und denkt, ich habe das doch bitte gerade nicht wirklich gesehen. Es ist sicherlich immer ein Grenzfall bei Filmen von Sacha Baron Cohen, wobei letzten Endes er natürlich genau das auch beabsichtigt. Er will polarisieren, er will dieses Schwanken zwischen, das war jetzt gerade noch lustig und die nächste Szene ist dann eigentlich schon wirklich total drüber und das exakte Gegenteil von irgendeiner Form von Political Correctness. Nichtsdestotrotz ist es ein Film, der Diskussionen auslöst. Und das an sich ist schon mal was, was vielen anderen Filmen gar nicht gelingt. Also insofern, ich lege euch das mal einfach so hin und sage, Sacha Baron Cohen hat einen neuen Film gemacht, der an einigen Stellen wie immer extrem grenzwertig ist, an anderen Stellen tatsächlich auch ganz lustig ist. Ihr wisst das jetzt, nehmt diese Info von mir entgegen und macht damit, was ihr für richtig haltet. So, meine Lieben, für heute Abend ist es das fast schon gewesen, aber ich möchte euch gerne noch einen Fernsehtipp mit auf den Weg geben. Ich habe nämlich entdeckt, dass am Freitagabend um 22.35 Uhr auf Dreisat Der amerikanische Freund läuft. Das ist ein Film von 1976, den hat Wim Wenders gedreht und ich habe letztes Jahr ein sehr langes Interview mit Wim Wenders geführt und unter anderem haben wir auch über diesen Film gesprochen, 1976, Der amerikanische Freund. Wim Wenders hat mir damals erzählt, wie die Dreharbeiten zu diesem Film begonnen haben. In den Hauptrollen Dennis Hopper und Bruno Ganz. Und was sich zwischen den beiden damals abgespielt hat, war wirklich ziemlich, ziemlich krass, und zwar angefangen bei der Ankunft von Dennis Hopper zum Filmdreh.
Was ich damals nicht wusste, war, dass er direkt vom Drehen von Apocalypse Now zu uns geflogen gekommen war. Und genau so kam er auch aus dem Flugzeug raus, wie man ihn aus dem Film kennt, mit den vier Kameras um den Hals und abgeschnittene Jeans und völlig durchgeknallt. Wusste er tatsächlich gar nicht, warum er eigentlich in Hamburg war. Also genau in der Rolle kam der aus dem Flugzeug getorkelt, war auf jeder Droge, die die Menschen je erfunden hatten, gleichzeitig und wusste wirklich nicht, was er in Hamburg eigentlich sollte. Und da habe ich ihn auch erstmal zum Tropenarzt gebracht, weil der hatte offene Wunden an den Beinen, hatte da wochenlang mit den Indianern gelebt oder monatelang und war einfach neben der Kappe in jeder Hinsicht. Und da haben wir versucht, was auszunüchtern. Wir haben auch schon eine Weile lang gedreht gehabt mit dem Bruno Ganz, weil wir auf den Dennis auch gewartet haben. Und mit Bruno war das Drehen auch sehr toll gewesen. Der war auch sein erster Kinofilm, das war der erste Film von Bruno Ganz. Der hat es auch neu entdeckt und war auch ganz toll in diesen 14 Tagen, die wir schon alleine mit ihm gedreht hatten. Und hat sich dann auch gefreut, dass er dann mit Dennis Hopper dreht. Und dann kam der Dennis an den Set und war absolut unerträglich. War immer noch so halb auf Droge, war schlecht vorbereitet, war einfach ein Monster. Der hat dann seinen Dialog jedes Mal anders gesagt und hat neue Sachen erfunden und improvisiert und Bruno, der sich gewissenhaft vorbereitet hatte und jeden Satz gut kannte und jede Geste und so und wirklich voll alles sich vorher zurechtgelegt hatte. Bruno ist völlig ausgeflippt und hat dann mir gesagt, was soll ich denn mit der machen? Ich kann nun nicht mal so gut Englisch und ich kann doch jetzt nicht mit improvisieren, was soll denn das? Sag dem doch endlich mal, er soll sich mal an seine Sätze halten. Und Dennis hat weiter rumgegurkt und dann beim nächsten Take, mitten in der Einstellung, weil wieder ein Satz von Dennis nicht kam, den Bruno gebraucht hätte, stattdessen kam was anderes, hat Bruno ihm einen in die Fresse gehauen.
Nein.
Vor der Kamera, zack, die Faust ins Gesicht. Und Dennis hat in Sekunden schnell, also überhaupt, man hat gar nicht reagieren können. Dennis hat sofort mit dem Kinnhaken geantwortet und dann lag Bruno auf dem Boden und dann liefen die Blut aus der Nase und dann war die Kostüme zerfetzt und bis wir die auseinandergetrennt hatten, da mit dem ganzen Team war klar, das Drehen hier wurde nicht weitergehen.
Das ist doch der Albtraum eines Regisseurs, oder nicht?
Das war der Albtraum. Ich war auch so stinksauer, dass ich mir dann auch ganz wurscht war, was die dann gemacht haben. Die sind dann abgehauen zusammen und ich habe gedacht, lass die sich draußen weiter verprügeln. Ich habe die Nase voll von denen. Und dann sind sie auch abends nicht ins Hotel gekommen, haben uns auch noch mehr Sorgen gemacht. Und am nächsten Morgen sind sie allerdings dann Arm in Arm sturzbesoffen von der Reeperbahn direkt zum Set gekommen.
Ihr könnt euch das Ergebnis dieser Prügelei zwischen Bruno Ganz und Dennis Hopper beim Dreh, das was am Ende dabei rausgekommen ist, könnt ihr euch Freitagabend im Fernsehen angucken, 22:35, wie gesagt bei Dreisat, der amerikanische Freund. Das so als kleines Betthupferl für heute, könnt ihr beim nächsten gemeinsamen DVD-Abend euren Leuten zu Hause erzählen, diese kleine Anekdote. Für heute Abend sag ich danke und tschüss, Tom Wester Holt ist raus für heute Abend. Nächsten Dienstag 20 Uhr gerne wieder eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Also, bis dann, macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.